Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur weltexklusiv einzigartigen schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 3. Februar 2025. Wir lassen die Januar-Depression allmählich hinter uns. Nach den Festtagen, nach den Weihnachtstagen ist der Start ja meistens etwas harzig. Aber jetzt im Februar, bei allerdings graumelierter Kulisse, fassen wir neue Lebenskraft und Mut. Meine Damen und Herren, alles Gute und viel Schwung in der neuen Woche. Ich starte mit einem Live-Read einer gesprochenen Werbeanzeige. Ist Ihnen aufgefallen, dass plötzlich auch etablierte Banken wie die UBS von steigenden Silberpreisen ausgehen? Der Grund? Silber ist nicht nur das älteste Geldmetall der Geschichte, es ist auch ein zunehmend gefragtes Industriemetall. Schon 70% des Silbers gehen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Silbernachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot überschreiten. Denn in jedem Solarpanel, in jedem Elektroauto und in jedem Handy steckt Silber. Doch wie kann man vom Potenzial von Silber profitieren? Eröffnen Sie jetzt ein S-Deposito, der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulat investieren, also in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie reines Silber. Zugleich bleiben Sie genauso flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber auf Ihren Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz, sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf, Achtung, silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ja, das Hauen und Stechen, das Absagen und Kneifen in der Mitte geht weiter. Gestern Sonntagabend hat an einer vielbeachteten Medienkonferenz, die sogar live übermittelt wurde, der frühere CV-Präsident, heute gibt es ja die CVP nicht mehr, wobei im Kanton Wallis, glaube ich, gibt es die CVP noch, sonst heißt sie Mittepartei, ist umgetauft, ist umgetopft worden. Christoph Darbele, einer der Hauptdrahtzieher der Blocher-Abwahl, unter damals auch gütiger Mithilfe sehr viel Freisinniger. Er hat das Handtuch geworfen. Er hat erklärt, das Bundesratsengagement komme für ihn jetzt zu einem falschen Zeitpunkt. Seine Loyalität, seine Treue, seine ungebrochene Verbundenheit, die gelte dem Kanton Wallis. Und da sind ja im März auch die nächsten Staatsratswahlen und da stellt er sich zur Wiederwahl und da jetzt noch auszuscheren in eine Bundesratskampagne, dem hat er eine Absage erteilt. Natürlich auch im Wissen darum, dass es nicht sicher wäre, dass er gewählt werden würde als Bundesrat und gleichzeitig in einem Wahlkampf für den Staatsrat. Das könnte natürlich auch im Kanton Wallis nicht gutiert werden und am Schluss stehst du mit leeren Händen da. Und ein Berufspolitiker, ein Postenpolitiker wie Christoph Darbele, der musste sich da entscheiden und das hat er entsprechend gestern getan. Das heißt, der Fokus richtet sich jetzt wieder auf den Bauernpräsidenten Markus Ritter und da wiederum beobachten wir in unseren Medien ein doch vernehmlich heranrauschendes Bauernbashing, das Bauernbashing in den Medien, Neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeige, dort wird bereits ein wehmütiges Kerzchen, sozusagen ein Solidaritätskerzchen für Gerhard Pfister zum Leuchten gebracht. Die Journalisten, die Phil-1-Absolventen, die Geisteswissenschaftler, auch die, die ihr Studium abgebrochen haben, für sie ist natürlich der Literaturabsolvent Gerhard Pfister und ehemalige Lehrer Wanderer das Sehnsuchtsobjekt ihrer politischen Begierden. Sie möchten ihn jetzt unbedingt huldvoll ins bundesrätliche Ober- und Ehrenamt hineinschreiben. Man mag einfach diesen Markus Ritter nicht. Und da, meine Damen und Herren, muss man nun entschieden und entschlossen Gegensteuer geben. Was hier zum Ausdruck kommt, ist diese typische, gerade auch in der Schweizer Publizistik, tief eingeschliffene Bauernverachtung. Und dahinter steckt eben auch eine Schweizverdrossenheit. Denn es gibt berühmte Zitate: Schweizer Art ist Bauernart oder Bauernart ist Schweizer Art. Und Leute, die Probleme haben mit dem Bauernstand, die haben letztlich ein gestörtes Verhältnis zur Schweiz, wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren. Wir sind ein Bauernstaat. Wir sind ein Land, das aus der Bauernschaft herausgewachsen ist. Wir verdanken den Bauern, dass es die Schweiz überhaupt noch gibt. Die Bauern ernähren unser Land. Sie haben unser Land über Jahrhunderte hinweg ernährt und auch heute erfüllen Sie diese kriegswichtige Aufgabe. Und der Bauer, er ist bodenständig, er ist unternehmerisch. Natürlich ist das Ganze heute überwölbt von einem kafkaesken, labyrinthischen Subventionswirrwarr, aber dagegen muss man immer wieder in Anschlag bringen, dass die Bauern am Morgen früh aufstehen, keine Ferien und die Verdienstmöglichkeiten sind gering. Also hören wir auf, uns an den Bauern die Schuhe abzuputzen. Diese Bauernverdrossenheit, diese Schweizverdrossenheit, die passt nicht zur Schweiz. Und wenn wir schon dabei sind, ich meine, die Schweiz, ihr geht es besser als sehr vielen Ländern in der Europäischen Union. Warum geht es ihr besser? Ja, weil wir auch überdurchschnittlich viel mehr Bauern in unserer Regierung, in unserem Parlament haben. Also was soll diese Klage, was soll dieses Gejammer von wohlstandsverwahrlosten urbanen Journalisten und Politikern, die jetzt versuchen, den Markus Ritter da schon aus den Traktanten heraus zu schreiben. Wo man den Markus Ritter kritisieren kann, und das hat Raphael Lutz getan, auf Weltwoche Online, das ist natürlich beim Thema NATO, beim Thema vielleicht der Europäischen Union, bei dieser ganzen Neutralitätsverdrossenheit, die sich da gezeigt hat in den letzten Monaten und Jahren, da hat er immer brav mitgestimmt. Aber am Ende des Tages, das ist jetzt mein Instinkt, glaube ich, dass Markus Ritter unter denen, die sich jetzt da in der Mitte zur Wahl stellen, also noch der senkrechteste und auch bodenständigste ist. Und eben, dass er Bauer ist, Biobauer übrigens, das macht ihn mir sympathisch. Vor allem das Bauermäßige, das Biomäßige, das muss jetzt nicht sein. Wobei, ich bin nicht gegen Bio, ich bin ja auch Bio, ich bin auch biologisch abbaubar als Mensch. Von dort her, dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber wenn das Ganze dann zur religiösen Sekte ausartet, wie wir das in der Vergangenheit allzu oft gesehen haben, dann bin ich nicht dabei. Also, ein Lob auf die Bauern, eine Hymne auf die Bauern, hört auf mit diesem Bauernbashing und diese Negativität gegenüber den Bauern, die veranlasst mich hier schon fast ein solidarisches Grußwort an den Kandidaten Ritter auszusprechen, aber so weit wollen wir es jetzt hier auch nicht wiederkommen lassen. Dann eine gute Nachricht. Brisanter Vorstoß im Kanton Zürich. Au revoir. Frühfranzösisch soll abgeschafft werden. Das wäre gut gegen die babylonische Sprachverwirrung in unseren Schulen. Der Tagesanzeiger fragt sich bang, sollen nur die Europäer die regelbasierte Ordnung verteidigen? Fragezeichen. Das heißt natürlich, die bösen Chinesen und die noch böseren Russen, die sind gegen die regelbasierte Ordnung. Das ist ein Argument, das ist ein Slogan, den Sie immer wieder hören. Und ich sage Ihnen, die regelbasierte Ordnung ist schon vom Westen außer Kraft gesetzt worden, weil der sogenannte Westen sich selber und die EU allem voran sich nicht an die regelbasierte Ordnung hält, vor allem nicht an die eigenen Regeln. Die EU missachtet ja die eigenen Regeln. Zum Beispiel im Migrations- und im Asylgeschehen. Dublin, das würde heißen, dass auf dem Landweg in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz niemand ein Asylgesuch stellen könnte. Dublin bedeutet, dass die Italiener, dass die Griechen all die bei ihnen registrierten Flüchtlinge wieder zurücknehmen müssten, die Migranten. Erstens registrieren sie nicht vollständig und zweitens nehmen sie sie auch nicht zurück. Wo ist da die regelbasierte Ordnung? Wo ist die regelbasierte Ordnung, wenn die Europäische Union nach einer Volksentscheidung in der Schweiz ihnen nicht passt, plötzlich die schweizerischen Universitäten auf den Index stellt? stellt, wenn sie uns plötzlich herausschmeißt. Aber man muss ja dann schon Bundesrat sein oder Politiker in Bern, dass man nach diesen Erpressungen sich dann vollends in den Staub wirft und einen Unterwerfungsvertrag unterschreiben möchte. Nein, meine Damen und Herren, diese regelbasierte Ordnung, das wäre schön, aber der Westen, die Alpha-Tiere des Westens, auch in der Europäischen Union, wenn man das Wort Alpha-Tiere da überhaupt noch verwenden kann, bei diesem schwächlichen Verein. Nein, dort steht die wertebasierte Ordnung im Vordergrund. Und Werte heißt, meine Werte sind führend, deine Werte sind gar nichts und mit meinen Werten setze ich mich über jede Regel hinweg. Und das ist auch das, was natürlich die Leute in China, in Russland überall aufregt, dass sie sagen, ja Entschuldigung, wer bestimmt denn diese Regeln? Bestimmt ihr diese Regeln, damit wir uns daran halten und ihr euch nicht? Das hat die Glaubwürdigkeit verloren. Wer regelbasierte Ordnung sagt, der erzählt schon einmal Unsinn, beziehungsweise in der heutigen politischen Auseinandersetzung ist das auch zu einem Gaunerwort geworden, diese regelbasierte Ordnung, die eben von jenem vor allem auch außer Kraft gesetzt wird, die sich als Gralshüter dieser regelbasierten Ordnung da verkaufen wollen. Putin schwärmt von Trump, wird Ordnung schaffen in Europa. Ja, es gab ein Interview im Auto von einem russischen Journalisten, prominent, ich kenne ihn auch, er wollte mich ja mal interviewen, als ich damals mit Viktor Orban nach Kiew in Moskau im Kreml war. Ich habe mich allerdings zurückgehalten, weil ich da ja nur als journalistischer Beobachter und nicht als Exponent in Erscheinung treten wollte. Und dieser Journalist von Rossiya 1, ich glaube Russland 1, sehr prominenter Mann, der saß zusammen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in dessen Auto und hat ihn dann befragt zur Europäischen Union. Und Putin hat dort gesagt, und das ist eben interessant, man merkt, dass die EU und damit auch Deutschland für die Russen irgendwie unten durch ist. Die nehmen das einfach nicht mehr ernst, was da läuft. Und Putin sagt dann, ja, man habe sich da immer lustig gemacht über Trump, sie hätten ihn auch bekämpft, man habe sich eingemischt. Aber jetzt, da Trump da sei, werden die sich dann bald in den Staub werfen von ihm und brav mit dem Schwanz wedeln. Trump, das glaube ich, er werde sehr schnell Ordnung schaffen da gegen den Genderismus und all diesen Unsinn, den man da im Westen plötzlich an die ganz große Glocke gehängt habe. Also fast schon eine kleine Werbespot-Einlage des russischen Präsidenten auf den amerikanischen Präsidenten. Und man darf ja nicht zu viel aus solchen Episoden machen. Aber für mich ist das natürlich eine gute Nachricht, wenn hier schon scherzeshalber wieder übereinander gesprochen wird. Das ist eine Vorstufe, dass da dann eben vielleicht irgendwann verhandelt werden könnte. Trump, er markiert ja auch Robustheit gegenüber Russland. Er möchte da nicht als der Putin-Höfling dastehen. Darum hat er jetzt auch die Sanktionsschrauben noch einmal angezogen. Ich glaube, am Schluss läuft es darauf hinaus, dass wir einen sogenannten Deal sehen werden. Trump wird versuchen, Grönland zu kaufen, um dann die Russen geopolitisch zufriedenzustellen, wird er sagen, gut, ihr könnt dann in der Ukraine einen Kompromiss machen, den wir dann nach ja, allseitiger Verträglichkeit mit euch aushandeln. Und interessant, Ukraine-Präsident Zelensky meldet sich jetzt, es dürfe keine Gespräche geben zwischen Russland und Amerika ohne die Ukraine. Er merkt jetzt auch, dass ihm die Fälle davonschwimmen. Viktor Orban hat ja im letzten Sommer Zelensky gesagt, du müsstest jetzt aktiv werden, du müsstest jetzt kommen, bevor Trump im Amt ist, nachher bist du abgemeldet. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich glaube, und ich habe auch Informationen aus Russland dazu, dass da bereits weitgehende Kompromisse gemacht werden, dass die Gebietsabtrennungen inklusive Kiew von Russland Tatsache sind, die NATO-Nichtmitgliedschaft, das ist auch ein Thema, und die Leute um Zelensky, die wollen natürlich, dass sie vor einer Strafverfolgung sicher sind und vor allem auch ihre Millionen dann sicher im Ausland. Das zeichnet sich bereits ab. Mal sehen, wie lange das dann noch geht. Gerhard Pfister muss es trotzdem machen, die ist die Schlagzeile, die ich bereits erwähnt habe. Wenn AfDler reden, geht es früher oder später immer um Hitler, das sagt die frühere Chefin der AfD, die Frauke Petri, auch über ihre Nachfolgerin Alice Weidel, großes Interview in der Sonntagszeitung. Man muss wissen, die Frauke Petri, da stimmt jetzt einfach das Motiv nicht bei ihren Einschätzungen. Sie war Chefin, sie wurde faktisch abgesetzt, sie hegt natürlich einen Groll. Sie war selber oder galt als Exponentin des ganz Rechtsaußenflügels und jetzt markiert sie den Gutmenschen, wechselt gewissermaßen die Seite und kritisiert moralisierend die AfD. Und wenn wir diesen Spruch nehmen, wenn die AfDler reden, geht es früher oder später immer um Hitler. Also noch schneller um Hitler geht es, wenn andere über die AfD reden. Da wird ja sofort von Hitler gesprochen. Und das ist ja eine groteske Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten. Und jetzt wird auch immer wieder dieser Satz gebracht des AfD-Vorsitzenden oder Ex-Vorsitzenden, Ehrenvorsitzenden Gauland. Ja, der Nationalsozialismus sei ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Das ist natürlich eine mehr als unglückliche, um nicht zu sagen, ja, ziemlich dumme Wortwahl, die selbstverständlich dem ganzen Grauen überhaupt nicht gerecht wird. Aber wie das auch hochstilisiert wird, wie man jetzt versucht, diese dumme Aussage auf die gleiche Stufe zu stellen, gleichsam mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus. Das ist ja noch eine viel groteskere Verharmlosung des Nationalsozialismus. Also wenn Sie dann den Vogelschiss mit den realen Verbrechen auch noch gleichsetzen, indem Sie diese Partei auf die gleiche Stufe stellen, also meine Damen und Herren, da müssen Sie also nicht wahnsinnig gut aufgepasst haben im Geschichtsunterricht, dass Ihnen solche hanebüchenen Gleichsetzungen irgendwie etwas komisch vorkommen. Ich hätte jetzt fast gesagt, etwas spanisch vorkommen, aber die Spanier wollen wir hier schön außen vorlassen. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die neue Woche. Und ja, bleiben Sie dran. Wir bleiben auch dran. Und das Leben bleibt interessant, die Welt auch. Und wir Schweizer müssen aufpassen, dass wir uns da einfach nicht in diesen europäischen Schlamassel hineinziehen lassen. Keine EU-Unterwerfung, keine EU-Knechtschaft, keine NATO-Unterwerfung. Das ist unschweizerisch da, dieses NATO-Geplänkel, diese NATO-Anbiederung. Die Schweiz ist das klassische Vermittlerland. Helvetia Mediatrix, hieß einmal ein berühmtes Buch, Helvetia Mediatrix. Ja, wir sind ein vermittelndes Land, auch innerlich vermitteln zwischen verschiedenen Gruppierungen, zwischen verschiedenen Mentalitäten, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Konfessionen, Vielfalt auf engstem Raum und eben hier gewissermaßen unser Staatsmodell als die Versöhnungsgrundlage all dieser Vielfältigkeiten. Eine Stammesgesellschaft gewissermaßen unterschiedlichster Stämme, aber eben zusammengehalten durch diese fantastische Idee, diese freiheitliche, demokratische Idee, diesen Mythos gewissermaßen der Schweiz. Das ist unsere Qualität, sowohl nach innen wie auch nach außen. Das ist die Trumpfkarte, das ist der Schutzschild, das ist die Lebensversicherung. Solange die Schweiz neutral bleibt, ist sie für niemanden ein Feind, ist sie für alle ein Freund, ein Geschäftspartner, werden wir in Ruhe gelassen, weil wir auch Nutzen bringen, dass eben die Kriegsparteien, wenn sie dann wieder miteinander reden möchten, in die Schweiz kommen. Aber das hat der Bundesrat verscherzt, das hat man verjuxt. Und leider gibt es sehr viele Leute in der Schweiz, die immer noch an dieser Neutralität herumsäbeln. Ich bekomme manchmal Zuschriften. Ja, Herr Köppel, haben Sie gelesen, da die Aussagen der Finnen? Die Schweiz muss in die NATO, die Schweiz muss doch mit der NATO. Meine Damen und Herren, nichts gegen die Finnen. Grossartig sind die Finnen. Und die Finnen können machen, was sie wollen. Aber ich halte mich, wenn ich über die Schweiz nachdenke, denke und für die Schweiz rede, eben nicht an die Finnen, sondern an die Schweizer und an die Vorkämpfer unserer Neutralität, meine Damen und Herren. Alles Gute, bis bald, bis gleich, jetzt dann sofort die internationale Sendung hier bei Weltwoche Daily.